Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 22. Juni. Wir müssen heute früh nochmal über Corona sprechen, würde ich sagen. Die Kanzlerin wird ja nicht müde, uns zu erinnern, dass die Pandemie nicht überstanden ist.
Also es bleibt dabei, dass Bürgerinnen und Bürger weiter grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten haben und dass diese Maßnahme ergänzt wird durch eine Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten öffentlichen Bereichen. Solange es kein Medikament gibt, solange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir mit der Pandemie leben und das sind die Basismaßnahmen sozusagen, wie wir uns gegenseitig schützen.
In den USA führt Donald Trump gewissermaßen die Gegenbewegung an. Freiheit first. Freiheit auch der Unvernunft und damit auch dem Corona-Tod. Das Land mache zu viel Lärm und die Medien sowieso. Man solle doch besser weniger testen. So klang das bei seinem allerersten Wahlkampfauftritt seit dem Lockdown Sonntagmorgen, deutscher Uhrzeit in Oklahoma.
When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. They test and they test. We got tests that people don't know what's going on.
Damit ist das Schlimmste passiert, was in diesen Pandemiezeiten eigentlich passieren kann. Das Thema wird politisiert. Sie, die Mahnerin, er, der Verharmloser. Die Zahlen, die uns erreichen, zeigen, dass Merkel vielleicht nicht unsere sommerliche Stimmung und auch nicht unsere Sehnsucht bedient, aber immerhin die Wahrheit auf ihrer Seite hat. Der sogenannte R-Faktor in Deutschland geht wieder hoch und hat jetzt den Wert von, festhalten, 2,88 erreicht. Das bedeutet, jeder Kranke steckt fast 3 Gesunde an. Und diese 3 Gesunde werden krank und 3 Kranke stecken dann 9 Gesunde an. Und diese 9 Kranken stecken 27 an. Damit kann man eine Pandemie auf gar keinen Fall bekämpfen. Ein R-Faktor von unter 1 wird benötigt, damit das Virus aussterben kann. Und an all diesen mathematischen Zahlen ändert auch die gespielte Reumütigkeit eines Clemens Tönnies nichts, in dessen Fleischfabriken sich das Virus offenbar vermehren konnte wie ein Feldhasen.
Ich kann mich als Unternehmer und als jemand, dem es in erster Linie um die Menschen geht, um Räder geht, um den Kreis Gütersloh, um die angeschlossenen Kreise, nur in aller Form entschuldigen, ja, um Entschuldigung bitten. Weil wir sind die Ursache dieses Themas und stehen in voller Verantwortung.
Fazit: Corona wird nur dann wieder aus unserem Leben verschwinden, wenn die Deutschen, Trump und Tönnies, als das begreifen, was sie sind. Nicht die Vorboten einer neuen Zeit, sondern die Nachhut der Gesellschaft. Die neuen Zahlen sind, auch aufgrund der noch kleinen Grundgesamtheit der jetzt Erkrankten, kein Grund zur Panik. Aber ein Grund zur Sorglosigkeit sind sie eben auch nicht. Von Trump und Tönnies können wir im Moment nur eines lernen, wie man es nicht macht. Unsere weiteren Themen heute. Mit der Malerin und Objektkünstlerin Ilana Leviton spreche ich über Identität und Ausgrenzung.
Es hat mich damals sehr berührt, dass Papst Franziskus und Yad Vashem genau das gefragt hat: Adam, wo bist du? Und das bedeutet, dass wir alle darüber nachdenken müssen, wo sind wir, wenn wir hören und spüren, wenn es anderen Menschen schlecht geht.
In Stuttgart kam es am Wochenende zu massiven Ausschreitungen mit Sach- und Personenbeschädigungen auf Seiten der Polizei und mit Plünderungen. Und über das, was da in Stuttgart geschah, spreche ich jetzt gleich mit dem stellvertretenden Polizeipräsidenten Thomas Berger.
Wir haben Szenen gesehen von absolut intensiver Gewalt gegen Polizeibeamte, aber auch gegen andere, und Szenen, die für Stuttgart in allen Formen absolut ungewöhnlich sind.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die Reaktionen der Wall Street auf den Rückzug von Wirecard-Chef Markus Braun. Und Sie hören die Stimme eines 12-Jährigen, dessen Song erst die Black Lives Matter-Bewegung bereichert hat und ihm nun einen Plattenvertrag beschert hat. Ilana Leviton ist Künstlerin. Sie ist Münchnerin und sie ist Jüdin. Und alle diese drei Identitäten kann man, das ist ja das Besondere an ihr, besichtigen, also sehen, fühlen und hören. Denn Ilana Leviton hat eine riesige Installation erschaffen, die in gleicher Weise schockiert, anrührt und zum Nachdenken einlädt. Ich würde fast schon sagen, zum Nachdenken zwingt. Und diese Installation ist seit wenigen Tagen jetzt in München ausgestellt. Adam, wo bist du? Heißt das Kunstwerk. Es geht um Jesus und es geht um die Frage, was wäre, wenn Jesus 1938 gelebt hätte. Und unausgesprochen geht es auch um die Frage, was wäre eigentlich, wenn Jesus heute Morgen nicht im Himmel bei seinem Vater säße, sondern bei uns in Berlin, München oder auch in Hanau oder Halle unterwegs wäre. Würde er verehrt oder würde er ausgegrenzt, vergöttert oder verfolgt, geliebt oder doch wieder ans Kreuz genagelt. Ich denke, wir brauchen Interpretationshilfe und deshalb trauen wir uns jetzt und rufen an bei dieser außergewöhnlichen, auch außergewöhnlich einfühlsamen Künstlerin, bei Ilana Leviton. Einen schönen guten Morgen, Ilana Leviton.
Ja, guten Morgen.
Frau Leviton, Sie haben unter dem Titel Adam, wo bist du? Eine raumfüllende Installation zum Thema, ich würde sagen, Ausgrenzung und Identität entwickelt, die man jetzt trotz Corona sogar in München sehen kann. Aber was genau gibt es da zu sehen, zu hören und zu fühlen? Beschreiben Sie uns Ihre Installation.
Also ich bespiele einen sehr, sehr großen Ausstellungsraum von 400 Quadratmetern und 6,50 Meter Höhe, also eine wirkliche Herausforderung. Und die erste Station ist ein sehr, sehr großes, übergroßes Verhaftungsschutzhaftbefehl, das von der Decke hängt. Das ist ungefähr 2,60 Meter hoch und 1,80 Meter breit, also wirklich auch dem Raum entsprechend groß.
Und da wird Jesus gesucht als Flüchtiger?
Nein, er wird verhaftet. Nicht unbedingt zunächst, weil er Jude ist. Er wird eigentlich deswegen verhaftet, weil man sich Sorgen macht, dass er zur Aufruhr und Unruhe stiften könnte. Er könnte Anlass geben, falls auf freien Fuß gelassen, seine staatsfeindliche Tätigkeit fortzusetzen. Und man fragt sich natürlich, was wird dann mit ihm geschehen? Und man begibt sich über einen Parcours, sage ich mal, von verschiedenen Interviews, die ich mit Persönlichkeiten führe. Und am Ende der Ausstellung beziehe ich mich nochmal auf den Schutzhaftbefehl und man sieht eine sehr große Skulptur, die ganz klar verdeutlicht, was mit ihm geschehen wäre.
Man sieht ein Kreuz und dort hängt nicht Jesus, sondern was hängt dort?
Ich zeige ein sehr großes Stahlkreuz, das hat die Höhe von 4,60 Metern und Breite von 1,50 Meter, also wirklich monumental. Und es ist versehen mit sehr großen Acrylscheiben, die wie eine Zeitzensur ist. Ich zeige das Kreuz, und das ist sehr wichtig, nicht als christliches Symbol, sondern als das, was es war. Es war ein römisches Tötungswerkzeug. Und so wie damals Jesus Jeschua als Jude gestorben ist, hingerichtet wurde durch die Römer mit dem damaligen Tötungswerkzeug, wäre er später als Jude aller Wahrscheinlichkeit nach in der Gaskammer geendet. Und deswegen zeige ich an diesem Kreuz eine große Skulptur, das ist ein KZ-Anzug, aber ohne Körper.
Warum zeigen Sie ihn nicht körperlich? Warum dieser des Körpers entkleidete Häftlings- und Sträflingsanzug?
Jesus ist eine Projektion. Wir wissen nicht, wie er ausgeschaut hat. Und im Laufe der Geschichte gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Darstellungsformen. Und ich hatte gar nicht die Absicht, mir Gedanken zu machen, wie er wirklich ausgeschaut hat. Denn letztlich wissen wir es erstens nicht. Und zweitens, was bleibt von uns, wenn wir irgendwann nicht mehr da sind? Das können wir ja auch an den ganzen Anzügen, Schuhen, Brillen, alles, was übrig geblieben ist, was wir auch natürlich, wenn wir nach Auschwitz gehen, und dann sehen wir, von uns bleibt ja nichts mehr. Zum anderen beziehe ich mich auch, obwohl ich jetzt selber kein sehr religiöser Mensch bin, sozusagen darauf, dass man den Menschen eigentlich nicht darstellt. Er steht damit eigentlich für die ganze Menschheitsgeschichte als Symbol.
Ich verstehe. Ihre Eltern, und da schließt sich für Sie auch biografisch der Bogen, Ihre Eltern sind polnische Juden, die beide in der Verfolgung gelebt und sie dann Gott sei Dank überlebt haben. Aber hat sie das inspiriert zu diesem Werk und zu dieser Beschäftigung mit dieser düsteren Zeit?
Auf jeden Fall. Also genau das ist die Initialzündung, weil ich bin ja auch nicht nur Kind von Shoah-Überlebenden, sondern meine Eltern sind ja auch Flüchtlinge. Sie sind ja aus einem anderen Land, in einem anderen Land zum Schluss hängen geblieben, sage ich mal. Und ich habe mir einfach immer wieder die Frage gestellt, ich habe so ein Glück gehabt, dass ich als Jüdin in einer Zeit geboren bin, in einer Demokratie, in einer Rechtsstaatlichkeit. Ich konnte meinen Glauben, meine Identität ausleben und ich konnte mich als Künstlerin ausdrücken und war immer frei. Und meine Eltern waren nur kurze Zeit vorher am falschen Zeitort. Deswegen ist dieses Thema Zufall auch so wichtig für mich in meiner Installation. Also auch diese fiktive Frage, was wäre, wenn ich zu einer anderen Zeit gelebt hätte, hat mich einfach sehr beschäftigt.
Und Sie haben in diesen Raum auch das zweite der 10 Gebote gehangen mit dem ja unverrückbaren Satz eigentlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Richtig.
Diese Botschaft, die keine Botschaft der Kirche alleine ist, sondern eine Botschaft, ich würde sagen, einer empathischen Gesellschaft, das ist auch ihre zentrale Aussage, die Lehre aus der Geschichte, wenn man so will.
Das ist genau die zentrale Botschaft und ich zeige ja anhand der Verknüpfung, die ich mit der Gegenwart mache in meiner Ausstellung, und das geht ja dann um das Thema Identität, zeige ich, dass wir auch anhand auch einer Videoinstallation, wo ich zeige, wie dieser Haftbefehl getippt wird, zeige ich zugleich, wie jemand eben alle möglichen antisemitischen Anschläge googelt, fremdenfeindlich. Ich habe noch Hanau und Halle ergänzt in meinem Video. Ich hätte eigentlich noch weitermachen können.
Abschließend gefragt, wie würden Sie die Frage, die Sie ja selber aufwerfen, beantworten? Adam, wo bist du? Wo ist er?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke daran, das hat mich damals sehr berührt, dass Papst Franziskus und Yad Vashem genau das gefragt hat. Adam, wo bist du? Und das bedeutet, dass wir alle darüber nachdenken müssen und als erstes bei uns selber anfangen. Wo sind wir, wenn wir hören und spüren, wenn es anderen Menschen schlecht geht? Ob es Flüchtlinge sind, ob es Randgruppen sind, ob es Kranke sind, ob es Alte sind, ob es andere Religionen sind. Wir müssen uns eigentlich auf die Suche machen, weil es ist genau das, was ich auch, da müsste ich auch nochmal wirklich Agnes Heller zitieren, wir tragen die Verantwortung, wir haben die Gesetze erhalten, wir haben das Wissen darüber und wir müssen dafür sorgen, dass wir zueinander stehen, uns helfen, solidarisch sind und eine gemeinsame Sprache finden.
Auch wenn man doch Gott sei Dank, würde ich sagen, feststellen muss, dass die Frage zum Beispiel, was würde Jesus heute geschehen, wenn wir nicht 1938, sondern den Juni 2020 hätten, dann er zumindest nicht unter denselben Bedingungen zu leben und zu fürchten hätte wie 38, oder?
Das ist richtig. Also da muss ich natürlich schon sagen, das ist ja auch das, was in meiner Botschaft war. Ich habe mir immer darüber Gedanken gemacht und war glücklich darüber, dass ich frei leben kann und dass ich das auch bewahren möchte und dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir all diese Errungenschaften, die wir durch diese Katastrophen, die wir hinter uns gelassen haben, die wir jetzt, Gott sei Dank, leben wir jetzt in einer Zeit, in der wir sicher sind und frei sind und wir müssen das bewahren und wir müssen ein Bewusstsein darüber haben.
Ja, und ich freue mich für Sie, denn als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, zufällig in einem Berliner Café, da wussten Sie ja noch gar nicht, wohin mit der Installation, wer würde Sie beherbergen, und umso mehr freue ich mich für Sie.
Vielen, vielen Dank für die Chance, mit Ihnen sprechen zu können. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
In Stuttgart war mächtig was los, aber am Wochenende eben nicht kulturell, sondern eher kriminell. Es hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gescheppert. Plünderungen und Pflasterstein auf Polizeiautos. Ungefähr 500 Menschen, immerhin, beteiligten sich an diesen Ausschreitungen, die im schönen Stuttgarter Schlossgarten begonnen haben. Die Lage war streckenweise außer Kontrolle, sagt die Polizei selbst. Aber was genau war los? Grund genug, mal beim Polizeivizepräsidenten Thomas Berger, der ja selbst dabei war, nochmal nachzufragen.
Also ich denke, ich und viele von uns haben gesehen, Szenen, wie wir es in Stuttgart nicht kennen. Also ich habe 30 Dienstjahre auf dem Buckel, die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, noch mehr. Und wir haben Szenen gesehen von absolut enthinder Gewalt gegen Polizeibeamte, aber auch gegen andere und Szenen, die für Stuttgart in allen Formen absolut ungewöhnlich sind.
Was waren das für Täter? Waren das politisch motivierte Täter? Waren das Drogenabhängige? Was genau haben Sie gesehen?
Ich denke, man kann das nicht so direkt klassifizieren. Momentan haben wir keinerlei Hinweise, dass es politisch motivierte Straftaten waren, sondern es kam eher aus einer, sage ich mal, über die sozialen Medien engagierten Eventszene heraus, die sich da auch wirklich in Pose gesetzt haben und auch skandiert haben, endlich ist in Stuttgart mal was los. Und dann ihren Frust an der Gesellschaft, warum auch immer, oder am Staat insgesamt, an den Polizeibeamten dann abgelassen haben. Ich denke auch, die Diskussion um die Rassismusvorwürfe gegen die amerikanische Polizei haben da ihren Beitrag geleistet. Aber so genau klassifizieren kann man es nicht. Aber es ist klar, es ist ein Sammelsurium von Menschen, die in der Partyszene unterwegs sind und die dann ihren Unmut gegenüber dem Staat kundtun wollten. So schätzen wir es jetzt momentan ein.
Hatte das was mit Corona und der langen Zeit der Schließung womöglich auch von Clubs und Diskotheken zu tun, dass sich da so ein Gefühl von Unfreiheit breit gemacht hat und jetzt womöglich gegen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen entladen hat?
Ja, das ist eine Frage, die müsste man eigentlich einem Soziologen stellen. Wir haben schon den Eindruck, dass jetzt nach der Lockerung der Corona-Zeit, aber vor allem dadurch, dass wir ja noch nicht die völlige Öffnung haben, dass sich vieles dann in den öffentlichen Raum, in die Öffentlichkeit dann verlagert. Und dass es natürlich schon so ist, dass, sagen wir mal, diese Gruppe auf staatliche Ansprache, also auch banale Ansprache, hören Sie doch mal auf damit oder gehen Sie mal zur Seite, dann extrem aggressiv reagieren. Und wenn man ganz normale polizeilichen Maßnahmen trifft, es zu einem hohen Maß an Solidarisierung kommt. So war es auch gestern Nacht. Der Anlass war lapidar. Es ging um ein ganz normales Drogendelikt in Stuttgart, im kleineren Bereich, wie es jeden Tag stattfindet. Eine Kontrolle von einem, ich betone es jetzt extra, es ist ein 17-jähriger Deutscher, auch weißer Hautfarbe. Und das hat allein ausgereicht, um diesen Mob, das sage ich jetzt ganz bewusst so, zu solidarisieren und dann auch zu Gewalttätigkeiten zu bringen.
Wie viele Menschen waren dort im Schlossgarten, fand das Ganze statt? Wie viele Menschen waren dort?
Also die da gefeiert haben, es waren sicher Tausende insgesamt in dem Innenstadtbereich, in dem engeren. Aber die sich zunächst einmal solidarisiert haben, das wird von, da war ich jetzt nicht direkt live dabei, aber von denen kurz danach wurde berichtet, circa 200 bis 300 Leute. Und das ist dann relativ schnell auf 500 bis 600 angewachsen. Und dann war klar, dass wir trotzdem, dass wir ganz ordentlich Kräfte in der Stadt hatten, mehr als doppelt so viel wie sonst an einem Samstagabend, dass das einfach dann nicht gereicht hat.
Wie sieht die Schadensbilanz auf Seiten der Polizei aus?
Also der mit Geldwert bezifferbare Schaden sind 12 ziemlich zerstörte Streifenwagen. Der Schaden bei den Verletzten sind 19 Verletzte. Nach dem, was wir jetzt wissen, davon einer schwerer verletzt, der hat sich das Handgelenk gebrochen. Wie sich das, sagen wir mal, mittelfristig in der Organisation auswirkt, was das Thema Gewalterfahrung angeht, das wird sich zeigen. Der Schaden, sage ich mal, in der Innenstadt, der muss noch beziffert werden, aber der wird auf jeden Fall in einem hohen sechsstelligen, wenn nicht sogar siebenstelligen Bereich sein.
Denn es kam ja zu Plünderungen.
Das ist richtig, ja.
So, das heißt, wie ist Ihr Gefühl jetzt am Tag danach und das der Kollegen? Wie fühlen Sie? Wütend, niedergeschlagen? Völlig unschuldig. Ich meine, denn das ist ja Ihr Job, den Sie da getan haben und nichts von dem, was in Minnesota passiert ist, ist bei Ihnen passiert.
Ja, natürlich haben wir Empfindungen, aber in erster Linie sind wir professionelle Polizeibeamte, die mit verschiedenen Themen umgehen. Deswegen, wenn Sie mich direkt nach der Gefühlslage fragen, dann würde ich sagen, es ist auf der einen Seite ein professionelles Erstaunen, ob der Lage, die sich da entwickelt hat, und auf der persönlichen Schiene ist es natürlich schon ein großes Unverständnis in der Belegschaft, warum es Teile der Gesellschaft gibt, die uns sowas antun.
Tja, ich bewundere Ihre Gelassenheit und Ihren Mut auch, den von Ihnen und Ihren Kollegen, und bedanke mich für das Gespräch, lieber Herr Berger.
Herr Steingart, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, alles Gute Ihnen.
Ja,
übrigens,
also,
ich höre Ihren Podcast regelmäßig, wollte ich nur sagen.
Sehr gut, vielen Dank. Sie sind das also in Stuttgart. Ich wusste, da gibt es jemanden. Also, lieber Gruß an die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Ja?
Ja, richtig gerne aus, Herr Steingart. Alles Gute.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
10 Milliarden Euro Wertverlust in weniger als 48 Stunden. Diese Zahl zeigt eine Dimension des inzwischen, muss man ja sagen, Krimis um die Bilanzen des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Nach dem Rücktritt von Wirecard-Chef Markus Braun hat die Aktie deutlich mehr als ein Drittel an Wert verloren. Diese DAX-Geschichte interessiert ausnahmsweise auch mal an der Wall Street, wo man ja auch schon sich an einiges gewöhnt hat. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Erzähl uns, Sophie, welche Reaktionen gibt es an der New Yorker Börse? Was hörst du von den Händlern, Analysten und Anlegern zu diesem Rückzug von Markus Braun?
Das wird als eine sehr tragische Geschichte hier wahrgenommen. Es werden immer wieder starke Bilder benutzt. Es geht um Markus Braun als Star, als Größe mit Wiedererkennungswert auf Events. Es geht hier um ihn als ganz besonderen Charakter. Insgesamt ist viel auch der Vergleich zu Steve Jobs mit seinen Rollkragenpullovern. Sein Unternehmen, einst der Stolz der deutschen Fintech-Branche und Tech-Branche insgesamt. Und jetzt gilt Braun als eine peinliche Persönlichkeit. Und es ist auch eine Enttäuschung, denn natürlich gilt auch hier Wirecard als so ziemlich das einzige beeindruckende deutsche Tech-Unternehmen. Analysten sind ja größtenteils raus inzwischen und sie waren lange geduldig und positiv durch alle möglichen Skandale hindurch, über die die FT berichtet hat. Jetzt gibt es unter 25 Analystenmeinungen keine Kaufempfehlung mehr, sondern im besten Fall ein Halten. Und dann hat Moody's Investor Service die Bonität von Wirecard um 6 Stufen gesenkt, und damit ist sie nur einen Schritt von der niedrigsten Kreditwürdigkeit entfernt vom Junk-Level. Eigentlich sind die Zeiten gerade sehr gut für mobile Zahlungsanbieter. Das sieht man auch wunderbar an PayPal. Die können gerade große Sprünge machen, genau in die andere Richtung, während Wirecard eben am Boden klebt. PayPals Aktie hat in den letzten Monaten einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnet von 30% gegenüber dem Stand vor der Pandemie und hat sich seit dem Tief im März um 90% fast erholt. Also man sieht eben an PayPal auch ganz deutlich, wie es hier eigentlich auch sein könnte für Wirecard.
Und dann, Sophie, veröffentlichst du ja heute früh wieder eine neue Folge deines eigenen Podcastes Wall Street Weekly. Darin geht es um politische Lügen und welches Kopfzerbrechen diese Lügen den Netzwerken, also Facebook und auch Twitter, bereiten. Richtig?
Richtig. Aber wäre es nicht toll, wenn wir wüssten, Trump postet nur noch die Wahrheit? Fake-Inhalte und Fehlmeldungen waren ja schon immer ein Problem der Netzwerke. Und ebenso die Frage der Verantwortung. Also inwiefern sind die Netzwerke verantwortlich für die Inhalte von dritten Parteien? Das wird aber ein größeres Problem, wenn diese Posts oder Anzeigen Teil von Wahlkampfkampagnen von Trump und Co. sind. Dann greifen sie eben in den demokratischen Prozess der Wahlen ein. Und das ist kein hypothetisches Konstrukt, das ist bereits so passiert, dass Kandidaten Wind gemacht haben gegen die Gegenseite mit unwahren oder zumindest mit nicht überprüften oder überprüfbaren Behauptungen. Mein Gast heute hat eine Idee, wie man Anreize schaffen kann dafür, dass die Politiker eben nicht mehr lügen. Und das funktioniert über eine Art Kaution und über höhere Anzeigenpreise.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein 12-jähriger Junge aus Jacksonville in Florida zur Stimme der Black Lives Matter-Bewegung geworden. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd nahm der junge Gospelsänger Kedron Bryant ein Video auf und postete es auf Instagram.
I'm being hurt to this prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live.
Ich will nur leben. Ich will nur leben, sagt er. Gott schütze mich. Ich bin ein junger schwarzer Mann. Ich tue alles, was ich kann, um standhaft zu bleiben, wenn ich mich umsehe. Und ich sehe, was meiner Art angetan wird, jeden Tag. Ich werde als Beute gejagt. Meine Leute wollen keinen Ärger. Wir haben genug gekämpft. Ich will nur leben. Gott schütze mich. Bleib einfach direkt an meiner Seite.
I just wanna live. God protect me. I'm a young black man.
Seitdem ist dieses Video über 3 Millionen Mal aufgerufen. Präsident Obama hat es auch geteilt, genauso wie etliche Stars aus der Filmbranche und dem Musikgeschäft. Und jetzt ist dem Jungen das passiert, wovon er womöglich in seinen kühnsten Träumen nicht geträumt hat. Er bekam von Warner Music einen Plattenvertrag. Seine A Cappella-Version wurde mittlerweile von professionellen Musikern musikalisch untermalt und jetzt am Wochenende als eigener Track veröffentlicht. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen harmonischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. We'll be right back.